free audio post-production by Alphonic.com.
Okay, ready. Let's do it.
Stubengespräche. Wissenschaft aus dem Bartelhaus. Aus der Feichtinger Stube des Schrift- und Kalligraphiemuseums Wettenberg im Almdach. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stubengespräche Wissenschaft aus der Feichtinger Stuben im Bartelhaus. Wir haben heute unsere Stargästin, die Christiane Säuferlein, bei uns in der Feichtinger Stube. Und die Christiane ist Lehrerin für alte Textilhandwerk und Expertin und vieles mehr. Und wir werden heute recht viel über Flachs reden und erfahren. Und dazu begrüße ich auch den Egon Urban, der gewohnterweise wie ich durch die Sendung führt und mit der Frau Säuferlein, die, wie hätte ich mal gesagt, die Annehmlichkeiten oder die Mühen des alten Handwerkes erforscht. Hallo Egon.
Hallo Jochi, danke für die Einleitung. Herzlich willkommen Christiane hier Dankeschön. Bei uns im Stubengespräch. Für die Zuschauer, eben nicht Zuschauer, sondern Zuhörer vor den Radiogeräten. Das Publikum heute ist bis auf einen Mann ausschließlich weiblich. Das ist vermutlich dem Thema geschuldet. Und es gibt zwei Frauen, die auch heftig stricken hier, also dem Thema wirklich hingegeben sind. Ja, was ist unser Thema heute? Christiane, was ist denn das, womit du dich beschäftigst?
Das, womit ich mich beschäftige, ist Textil in allen Facetten und in dem Bereich hauptsächlich die alten Facetten von Textil. Also wie kommen wir überhaupt auf die Idee, Fäden herzustellen? Wie funktioniert denn das? Und was kann denn aus solchen selbst hergestellten Fäden schlussendlich alles werden mit der Kraft der Hände? Also bei mir gibt es noch keine Dampfmaschine, bei mir gibt es sehr, sehr wenig Strom, sondern alles, was ich unterrichte, macht man primär mit den beiden Händen.
Und den Füßen.
Gegebenenfalls auch mit den Füßen, wenn es ums Spinnrad geht, genau.
Also das habe ich in einem der Videos gesehen, dass da viel Fußarbeit auch vonnöten ist.
Genau, aber primär halt nicht unterstützt durch irgendwelche modernen Errungenschaften, so wie die Dampfmaschine oder sowas.
Oder spätere Verbrennungsmotoren.
Genau.
Jetzt gehen wir wieder zurück zum Anfang. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, sowas zu machen?
Sehr viel in meinem Leben passiert mir einfach. Also das ist wirklich sehr, sehr häufig, sind es Dinge, die mir so passieren und dann sind es schön, die mir so passieren und dann bleibe ich da dabei. Ursprünglich komme ich aus einem ganz anderen Eck. Also mein Herkunftsberuf ist eigentlich Journalistin und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und das habe ich auch sehr gerne und sehr lange gemacht. Und irgendwann sind mir dann zwei Schafe zugelaufen quasi und mit zwei zugelaufenen Schafen hat man gleich einmal sehr, sehr viel Wolle und über die Wolle und über die wunderschönen Fasern dieser Tiere bin ich dann zum Spinnen gekommen, am Anfang noch nur für mich selber, aber relativ schnell war mir klar, eigentlich will ich gar nichts anderes mehr machen und habe dann angefangen, dieses Handwerk zu unterrichten und wenn man einmal in diesen Hasenbau hineingefallen ist, wie die Alice im Wunderland, dann findet man da so schnell nicht wieder raus und deswegen hat sich das dann erweitert und erweitert und erweitert und inzwischen habe ich verschiedenste Projekte, die sich alle um das alte Textilhandwerk drehen.
verschiedenste Projekte, was können wir uns darunter vorstellen?
Der eine große Teil ist meine Lehrtätigkeit, sowohl an Erwachsenenbildungseinrichtungen als auch an Unis, wo ich einfach den jungen und älteren und ganz alten Menschen beibringe, wie man spinnt und wie man Bänder flechtet und webt und wie man zu Flachsfasern zum Beispiel kommt. Der zweite Teil ist mein Verein, der Verein heißt Berthas Flachs und kümmert sich um den Erhalt vom Flachshandwerk in Österreich, aber auch in Europa. Also wirklich von dem, was wir mit den Händen machen, nicht die maschinelle und industrielle Verarbeitung. Und das Dritte, das ist mir auch passiert. Ich habe seit einem guten halben Jahr, bin ich Leiterin eines kleinen Museums im Bayerischen Breitenberg. Das ist nicht weit von uns zu Hause weg und das ist ein Webereimuseum. Also das heißt, das sind so meine Projekte, die mir halt dann so laufend passieren.
Und das Vierte, was da noch passiert ist, das weiß ich auch zufällig, ist, dass du in Dublin studierst, experimentelle Archäologie, oder?
Ja, genau. Das ist aber privat, also das ist mir privat passiert.
Ja, und was ich noch weiß, privaterweise ist, eigentlich bist du aus Binsdorf gebürtig.
Genau.
Und nachdem in Salzkammergut aber kein Flachs angebaut worden ist, hast du dich gleich auf den Weg gemacht und bist mit deiner Familie ins Mühlviertel gezogen, weil dort ist hauptsächlich Flachs angebaut worden, zumindest in dieser Zeitperiode, mit der du dich sehr intensiv beschäftigst, nehme ich an. Also 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, genau. Bis zur industriellen Revolution, aber zu dem kommen wir nachher
noch. Da kommen wir noch ein bisschen dazu, genau. Okay. Ja, das ist korrekt. Also ich bin ein Salzkammergut-Flüchtling quasi.
Du hast keinen Pass gebraucht zur Ausreise, so wie früher. Aber dieses Projekt Berthas Flachs interessiert uns natürlich sehr, weil du hast nicht Bertha, aber der Flachs oder das Projekt hast du so. Was können wir uns da drunter vorstellen?
Also wie gesagt, Berthas Flachs ist mir quasi auch passiert. Und zwar es ist sehr wenig Gutes passiert in der Corona-Zeit, aber das ist was sehr Gutes, das mir passiert ist in der Corona-Zeit, nämlich Berthas Flachs. Mitten im Lockdown habe ich einen Anruf bekommen eines Herrn, der gesagt hat, wir räumen gerade das Haus aus von der Mama, die ist gestorben, das war die Bertha. Und ich habe eine Truhe Flachs gefunden und die Mama hat ein ganzes Leben auf diese Truhe aufgepasst und ich möchte gern, dass die jetzt nicht einfach weggeschmissen wird. Und er hat erfahren, dass ich eben Spinnkurse gebe und ob ich diese Truhe denn haben möchte. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich zwar, dass im Mühlviertel sehr viel Flachs angebaut worden ist, aber das war es dann also ziemlich mit dem historischen Forschen da oben. Und wie der Herr zu mir gesagt hat, er hatte eine Truhe für mich, dachte ich so an ein Kistchen, also so kleine Tischgröße oder so. Und er meint dann, nein, das passt gut, weil er hat einen Hänger gerade dran und er fährt dann um. Und ich hätte mir eigentlich bei dem Wort Hänger schon was denken können, habe ich aber nicht. Auf jeden Fall hat er mir an einem verschneiten Märzvormittag eine ganze Truhe mit 80 Kilo Langfasern in den Hof gestellt. Wir haben uns dann ganz vorschriftsmäßig mit 3 Babyelefantenabstand über die Bertha unterhalten und was das für seine Mutter bedeutet hat, dieses Material, und dass er einfach möchte, dass das ein gutes zu Hause kriegt. Und ich war in dem Moment nicht nur geschockt, sondern schockverliebt in diese Fasern. Und gleichzeitig war mir klar, dieses Versprechen, das ich am Telefon gegeben habe, nämlich, dass ich das schon verarbeiten werde, ist in weite Ferne gerückt. Weil 80 Kilo Fasern, das verarbeitest nicht so innerhalb von einem Jahr. Und somit musste ich mir mit der Truhe was einfallen lassen. Und ich bin reingegangen, hab mir am Computer gesetzt und habe in meinen Gott sei Dank sehr gut vernetzten Internetkreisen einfach hineingeschrieben, ich habe Faserflachs von der Bertha, habe die Geschichte der Bertha ein bisschen erzählt und die Geschichte dieser Truhen. Und ich verschenke die, wer das Porto bezahlt, kann eben Flachs haben. Und innerhalb von einer Woche war diese Truhe leer und der Flachs war in der ganzen Welt.
Jetzt mag ich da noch kurz nachhaken. Diese Geschichte würde uns auch interessiert.
Ja, die kommt noch. Erzähle ich euch natürlich gern. Also dieser Flachs war in der ganzen Welt gemeinsam mit der Tradition, die diese Zöpfe so mitbringen. Und die Tradition war, dass die Frauen im Mühlviertel, sie liegen übrigens da vorne, also wenn dann vom Publikum jemand auch angreifen möchte, bitte gern.
Ja, das wollte ich auch dazu sagen. Wieder der Aufruf von mir, kommt doch bitte zu unseren Stubengesprächen ins Battlehaus, weil außer den Stämmen gibt es dann noch viel andere Sachen zu sehen, zum Beispiel solche Zöpfe, die zu 80 Kilogramm in der Kiste, in der Hochzeitskiste von der Bertha waren.
Genau. Ja. Also diese Zöpfe haben die Frauen im bäuerlichen Umfeld als Hochzeitsgeschenk mitbekommen und das war nicht dazu gedacht, verarbeitet zu werden. Das war die Lebensversicherung der Frau. Also das heißt, diese Truhen, die waren einmal richtig viel Geld wert. Das hätte wirklich dafür gereicht, mindestens ein Jahr von dem zu leben, wenn man das verkauft. Und deswegen sind die so gehütet worden, weil es einfach nicht einfach was war, naja, wenn man was braucht, nimmt man was raus, sondern das war wirklich Geld, pures Geld, bis ungefähr 1900. Danach ist der Wert von diesem Material rapide gesunken. Und die jüngsten Truhen, die ich habe, sind aus den 60ern und da war es dann auch ziemlich vorbei. Also mal um 1960 herum hat diese Tradition dann bei uns auch wirklich aufgehört. Und diese Truhen gibt's noch, weil eben sehr, sehr viele ältere Damen, die das bekommen haben zur Hochzeit oder manchmal ist es auch die Truhe von der Mama oder von der Oma, halt noch da ist. Und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, mich nicht nur dieses Material, dieses wunderschöne Material zu sammeln und zu bewahren, sondern auch die Geschichten der Frauen, denen das gehört hat. Und das war dann der Auftrag, der mir da irgendwie so vom Universum in den Schoß geflogen ist. Kümmere dich drum, dass das nicht wegkommt und kümmere dich drum, dass diese Frauengeschichten weitererzählt werden.
Jetzt haben wir nur von der Bertha gehört. Wie viele andere Frauengeschichten sind denn da dazugekommen?
Also bis jetzt habe ich an die 50 verschiedene Geschichten und Truhen und Aussteuern gesammelt. Und es ist immer noch so, dass ich diese Zöpfe kann man nach wie vor als Vereinsmitglied einfach auch beziehen. Und das Schöne daran ist, dass dieses Material etwas ist, was man heute nicht mehr kaufen kann. Also das Spannende an dem Material ist, dass es auf der einen Seite genau gar nichts wert ist für die Industrie. Das kann keine Maschine verarbeiten, weil alt, weil in der Form zugerichtet, das kann keine Maschine mehr brauchen. Auf der anderen Seite für Spinnerinnen und Spinner ist es ein unbezahlbares, hat einen unbezahlbaren Wert, weil Flachs über die Jahre reift wie guter Wein. Flachs wird weicher und weicher mit den Jahren. Und es gibt so eine wie soll man sagen, ein geflügeltes Wort. Auf Englisch heißt es Wool turns to mold, Flax turns to gold. Das heißt so viel wie Wolle wird mit der Zeit einfach verrottet, aber Flachs wird zu Gold. Also der wird immer weicher und immer feiner. Somit sind meine älteste Truhe ist von 1877. Da kann man sich dann ungefähr vorstellen, was für ein Goldschatz da drinnen liegt, für wen, der das zu schätzen weiß. Aber eigentlich ist es eben so beides. Es ist wie Schrödingers Katze. Es ist da und auch nicht da. Okay. Wertvoll oder auch nicht wertvoll. Und diese Diskrepanz, die wir oft haben im alten Handwerk, die möchte ich auch mit dem Projekt ein bisschen nach vorne stellen.
Ja, es ist wie bei der Schrödingers Katze, wenn man hinschaut, ist sie da.
Ja. Ja,
und das heißt, der Flachs, der alte, der ist dann Gold.
Genau.
Wenn man hinschaut und ihn benutzt und ihn verspinnt und dann was damit macht?
Webt. Normalerweise ist damit gewebt worden oder man hat Spitzen draus gemacht. Also das sind eigentlich die zwei wichtigsten Aggregatzustände dann später von dem Garn. Also entweder gewebter Stoff, also Leinen. Oder Leinengarn, wo man dann eben Spitzen geklöppelt, gehäkelt, Nadelspitzen gemacht hat. Das waren die zwei wichtigsten Anwendungsgebiete.
Jetzt muss ich nur mal drücken.
Ja, bitte.
Nämlich zuerst weltweit, global. Du hast gesagt, Berthas Flachszöpfe sind quasi in die ganze Welt gegangen.
Genau.
Soweit ich mich erinnern kann, über Japan, Australien bis weiß ich nicht wohin.
Mhm.
Und jetzt komme ich aber wieder zurück. Warum Mühlviertel? Warum ist es dort so Tradition gewesen, dass quasi die Hochzeitskisten mit Flachs gefüllt waren oder mit Flachs? Was hat das auf sich?
Also grundsätzlich ist Leinen überall produziert worden. Also auch im, es gab auch im Salzkammergutanbau, es gab gerade rund um Schlierbach, ist ganz, ganz viel, viel angebaut worden, weil das Stift da den Umschlagplatz dafür gemacht hat zum Beispiel. Aber das heißt, man muss immer schauen, bis wann es angebaut wurde. Okay. Je reicher eine Region, umso schneller haben die Bauern aufgegeben, das anzubauen, weil man mit anderen Feldkulturen einfach auch überlebt hat. Im Mühlviertel, in der Region, wo ich zu Hause bin, also im nördlichen Teil von Mühlviertel, sind die Böden extrem schlecht, die Menschen waren sehr arm. Und es war Flachs die einzige Möglichkeit, wirklich Geld zu verdienen. Also man hat alles andere, hat man für die eigene Versorgung gebraucht. Also das Getreide hat man für die eigenen, fürs Brot verwendet. Man hat die Tiere gefüttert. Man hat im Endeffekt eine Selbstversorgung betrieben. Das Einzige, was wirklich verkaufbar war, war das Flachs, der Flachs, den sie angebaut haben und dann halt im Winter versponnen, also das war wirklich die Cash-Cow vom oberen Mühlviertel. Und weil das die Region so arm war, hat das so lange gedauert. Also wir haben das bis in die 50er Jahre gehabt und das ist in allen anderen Regionen von Österreich wesentlich früher verschwunden.
Okay, jetzt hätte ich nur die Preisfrage, weil einer von drei Männern hier beim Gespräch heute, was ist ein Flachs eigentlich?
Also ihr kennt sicher alle den Leinsamen, den man im Müsli hat und das ist eigentlich nichts anderes. Also der Lein, den man essen kann, den man als Öl verpresst, ist gleichzeitig das Saatgut für den Flachs oder Lein. Also da gibt es einfach zwei Wörter dafür, das kommt sprachwissenschaftlich aus dem Mittelhochdeutschen, warum wir da zwei Begriffe dafür haben. Aber es ist das Gleiche. Lein und Flachs bezeichnet dieselbe Pflanze. Der einzige Unterschied ist, dass wir für den Faserlein, aus dem dann Textil hergestellt wird, möchten, dass der sehr lang und hoch wird. Und der Öllein, der soll sehr niedrig bleiben, damit er viele Kapseln macht. Aber im Prinzip ist es dieselbe Pflanze und ist prähistorisch auch am Anfang einfach so genutzt worden, dass man wahrscheinlich über die Ernährung draufgekommen ist, dass da auch Fasern drin sind.
Okay, und wie ich mit dir schon besprochen habe, dann gibt es noch eine Pflanze, die ist mittendrin, also die ist weder ganz hoch für das lange Leinen, nur ist ganz niedrig für die Ölerzeugung.
Genau.
Und das ist nachher das, was die Bauern im Mühlviertel angebaut haben, weil genau. Die haben wir die ganze Pflanze verwendet quasi.
Genau, das war dann die Zweinutzpflanze, also das war für die, war das war in der Mitte drin und die haben dann genug Samen gehabt fürs Essen und fürs Öl und für das, was sie halt gebraucht haben, aber eben auch fürs Textil. Wenn man es für die Selbstversorgung verwendet hat, dann ist die immer angebaut worden. Ein paar hundert Jahre oder vielleicht einmal 100 Jahre davor hat man schon darauf geachtet, dass man auch den großen hohen Faserlein das Samen, das Saatgut dafür bekommt, damit die Textilindustrie zufrieden ist.
Okay, und Textilindustrie heißt eigentlich war der Leinen oder der Flachs, wie man es jetzt will, dass die Pflanze aus dem Gewebe hergestellt worden ist, oder? Gewand, sagen wir so.
Ja, also im Norden von Europa gibt es zwei Textilfasern, ich sage immer, das ist unser textile DNA, das ist Wolle und Leinen. Baumwolle hat man zukaufen müssen, war teuer, Seide war sowieso unerschwinglich in diesen Breiten. Es gab ab und an noch ein bisschen einen Hanfanbau, der aber selten für Textil verwendet worden ist. Also wenn wir davon sprechen, was uns gekleidet hat, fast bis in die 50er hinein in armen Gebieten, dann reden wir von Wolle und Leinen.
Und das ist auch der Grund, warum der quasi die Cash-Cow war im Mühlviertel, der Flachs, weil man daraus, und zu dem kommen wir wahrscheinlich jetzt gleich einmal, in einer mühseligen Prozedur, also unglaublich, aber du wirst uns das erzählen, quasi aus dieser Pflanze dann ein Gewebe gewonnen hat, das man spinnen konnte. Oder?
Genau, man hat Fasern gewonnen, die man dann spinnen konnte und dann später verweben. Und aus dem Verwebten entsteht dann das Leinen, das wir eh alle kennen. Knittert und wunderschön glänzend, aber sehr unbeliebt bei allen, die bügeln müssen.
Ja, das sind dann die Leintücher draus geworden.
Genau.
Wie überhaupt sehr viel in unserem Sprachgebrauch quasi hängerblieben ist aus dieser Geschichte, aber da kommen wir auch später dazu.
Ja, jetzt wollen wir mal wissen, wieso ist das so mühsam mit dem Flachs?
Ja, wieso
ist
so mühsam?
Überhaupt so mühsam?
Wieso es so mühsam ist, kann ich euch nicht erzählen. Da müssen wir mal ein Stockwerk höher anfragen, warum das nicht einfacher gegangen war. Fakt ist,
es wobei ist. Wobei du nicht das Museum meinst, ein Stockwerk.
Nein, ich meine da wirklich so die Divine Intervention von ganz oben.
Ja, okay.
Spannenderweise ist die kommt ja der Begriff Flachs von einem althochdeutschen Wort, das auch geschunden heißt. Also wir kommen wirklich aus diesem Bereich schinden, geschunden, zeigt uns sehr, sehr, sehr eindeutig, wie die Menschen das gesehen haben, diese Arbeit. Also wir heute, wenn ich das unterrichte, wir freuen uns immer alle über jeden Schritt und oh, da ist die Faser und oh, da ist jetzt das Geröstete und so super. Für die Menschen früher war das wirklich Schinderei. Das war ganz, ganz harte und sehr, sehr aufwendige Arbeit. Das geht los jetzt um diese Zeit mit dem Anbau. Flachs wird im zeitigen Frühjahr angebaut, weil er am Anfang sehr viel Feuchtigkeit braucht. Ich meine, das ist zwar jetzt inzwischen nicht mehr gegeben, aber noch vor 50 Jahren hat man um die Zeit einfach die Winterfeuchte im Boden gehabt und deswegen hat man um die Zeit einmal angebaut. Sehr, sehr dicht. Man hat immer gesagt, wenn man den auf ein Flachsfeld mit dem Daumen draufdrückt, dann müssen auf dem Daumen 7 Körnchen Braun picken. Also so dicht wird der gesät, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, wie sehr da Pflanze neben Pflanze steht, damit er schön hoch wird, damit er nicht möglichst wenig Seitentriebe macht.
Das heißt, man hat ja irrsinnig viel Material auch gebraucht, also Samen zum Aussehen.
Ja.
Das klingt ja noch wirklich sehr viel.
Ja, man hat, also man heutzutage gesagt, man 20 Gramm auf einen Quadratmeter. Also das ist wirklich viel. Mhm. Man hat es dann gesät mit den Händen, also breitwürfig ausgesät. Der Bauer ist übers Feld geschritten, barfuß, das war ganz wichtig. Also es hat ganz viele teilweise heidnische Traditionen rund um Anbau und um alle Schritte gegeben. Also er ist übers Feld geschritten, hat das ausgesät.
Wieso barfuß?
Es gibt verschiedenste Traditionen. In manchen Traditionen geht der Bauer nackt. Das hat man bei uns nicht mehr gemacht.
Okay.
Das kenne ich aus dem Schwedischen. Also in Schweden gab es diese Traditionen oder gab es diese Überlieferungen, dass man nackt sehen muss, damit der liebe Gott sieht, der hat nichts anzuziehen und bitte, das Flachs muss gut gelingen. Also da gab es...
Das klingt logisch.
Ja. Also,
wenn es auch noch kalt war, dann ist die Bitte umso dringlicher
gewesen.
Das heißt, die Wikinger sind dann gegangen mit dem Segelmast ohne Segeltuch, weil die haben den Leinen braucht für Segeltuch, oder?
Ja, da müsste man jetzt zurückweisen und die Wikinger fragen, was ich echt gern tun würde, aber das schaffen wir halt nicht.
Professor Simek wisst das
ja,
vielleicht.
Genau, ja.
Also es gab da verschiedenste Traditionen rundherum. Nach dem Ansehen ist einmal für ungefähr 3 Wochen, 4 Wochen nicht viel passiert. Da darf er einfach wachsen und dann kam schon die nächste wirklich aufwendige Arbeit. Das war das Unkrautzupfen. Flachs ist zwar so sehr genügsam, aber er ist eine irrsinnige Memme, wenn es darum geht, dass Beikraut hochkommt. Also sobald irgendwo Beikraut hochkommt, sagt der Flachs, ich gehe, tschüss, ich passt schon, du kannst meinen Platz haben.
Weil? Kein Platz für die Wurzeln oder zu wenig Licht?
Er ist einfach da sehr, sehr empfindlich. Sobald irgendein Beikräutchen kommt, lässt sich er verdrängen. Also er ist da nicht besonders durchsetzungsstark. Und deswegen war es sehr wichtig, dass man den ganz, ganz sorgfältig jätet. Und dieses Jäten war Frauenarbeit, also wie fast alles beim Flachs. Also der Anbau, den hat der Bauer übernommen, aber der Rest war dann fast ausschließlich Frauenarbeit.
Die sind aber dann nicht nackt gegangen quasi.
Nein, aber auf Knien gerutscht.
Auf Knien gerutscht, okay.
Das Tolle am Flachs ist, dass der, wenn er noch so klein ist, dann kann man auf ihn draufsteigen und er steht auch wieder auf, wenn es nicht gerade die genagelten Schuhe sind, mit denen man drüber läuft.
Deswegen barfuß.
Deswegen auch barfuß wahrscheinlich. Und die Frauen haben dann wirklich auf Knien rutschend dieses ganze Feld abgejätet. Und auch da gibt es dann Traditionen rundum, wo dann die jungen Mädchen von den Burschen gegen Mittag vom Feld gejagt wurden und sich da dann wieder irgendwo getroffen haben. Also Flachs und Heirat, Flachs und Liebe, Flachs und Hochzeitsanbahnung waren immer sehr, sehr eng miteinander verbunden. Es gab ganz viele Traditionen da in dem Bereich, wo sich Männlein und Weiblein dann irgendwie rund um dieses Handwerk treffen. Nach dem Jäten hat er wieder ein Stückchen wachsen dürfen bis zur Ernte, die relativ flott nach der Aussaat geht. Also man sagt gemeinhin am 100. Tag des Jahres wird gesät und 100 Tage später wird geerntet.
Wobei du gesagt hast, gerauft das letzte Mal.
Genau, das heißt im Fachbegriff raufen und im mühlviertlerischen Fachbegriff heißt es Haarfangen. Weil die Mühlviertler zum Flachs Haar sagen. Und jeder Arbeitsschritt dazu hat dann irgendwas mit Haar zum tun und Ernte war das Haarfangen.
Okay.
Und gerauft ist er worden, indem er ausgerissen worden ist. Man hat Flachs nie geschnitten, sondern immer mit den Händen ausgerissen.
Samt der Wurzel.
Samt der Wurzel, genau. Es ist ein eher Flachwurz, also hat keine besonders tiefe Wurzel. Und dann wird er am Feld getrocknet, einmal vorgetrocknet.
Das heißt, ausgerissen und einfach hingelegt?
Oder? Am Anfang wird er hingelegt, bis man mit dem Feld fertig ist und dann wird er in sogenannte Kapellen aufgestellt. Da macht man so eine Art dreieckiges oder kegelförmiges Ding, damit er einfach einmal trocken werden kann. Sobald er getrocknet ist, könnte man ihn einbringen und einfach einmal so lange warten, bis man Zeit hat für den nächsten Schritt. Oder aber man macht gleich den nächsten Schritt und der heißt, die Kapseln vom Flachs, wo die Samen drinnen sind, riffeln. Also das ist durch einen Riffelkamm gezogen worden, damit die Kapseln auf einer Seite runterfallen. Und wenn dieser Schritt erledigt war, dann ist er genommen worden und wieder zurück aufs Feld gebracht worden, zum nächsten Schritt, nämlich zum Rösten.
Also trockene.
Also trockener, genau. Da ist er dann geröstet worden. Und Röste, da kommen immer die Fragen, ja, ist er da angezündet worden oder ist das, hat das was mit Feuer zu tun? Nein, dieses Wort kommt vom Rotten. Also das ist auch wieder so eine altdeutsche Wortverschiebung, also von der Rotte zur Röste. Eigentlich heißt es bei uns, also man hört es immer noch, die Rätzen oder die Rötzen. Und da ist es dann auch ganz klar, dass man vom Rotten zum Rötzen zum Rösten gekommen ist. Röste heißt nichts anderes wie kontrolliert vergammeln lassen.
Also interessant.
Ist kein Sozialhilfeprojekt, sondern ist quasi...
Nein, ist ein Handarbeitsprojekt.
Das heißt, in der Phase kann er vergammeln, weil vorher hast du gesagt, das passiert da wohl und der Flachs wird,
genau,
glaube ich, besser.
Nein, da kann er vergammeln und da muss man wirklich sehr gut aufpassen. Die Röste ist gleichzeitig, glaube ich, der wichtigste Schritt in dem ganzen Prozess und auch der gefährlichste Schritt in dem ganzen Prozess, weil die Fasern sind in dem Stängel drin. Und wenn man diese Fasern rausholen will, dann muss man alles das, was die Fasern da drinnen festhält, loswerden. Und festhalten tun das Pflanzenklebstoffe und Pflanzengummis, die zum größten Teil aus Zucker bestehen. Und diese Verbindungen, die muss man loswerden, damit man die Fasern überhaupt bekommen kann. Und dieser Röstprozess passiert entweder durch Bakterien oder durch Pilze. Und wenn man das zu lange rösten lässt, indem man es einfach auf die Wiese legt und einmal liegen lässt und dann darauf achtet, dass sie hoffentlich immer wieder mal nass und wieder trocken und wieder nass und wieder trocken, dann kommen die Pilze ins Spiel und die fangen dann an, diese Verbindungen wegzufressen. Und wenn man das zu lange liegen lässt, dann fressen sie die Fasern mit, weil am Anfang sind sie mit dem Zucker recht zufrieden und irgendwann, wenn dann der Zucker gar ist, dann kommt halt auch das, was nicht so lecker schmeckt, nämlich die Fasern dran. Wenn man das übersieht, dann ist die Ernte kaputt. Dann kann ich damit nichts mehr machen. Oder aber man ist zu bald dran, was mir immer wieder passiert, weil so aus der Angst, dass man zu spät ist, ist man dann immer zu bald. Mhm. Und dann macht man sich die Fasern in den nächsten Arbeitsschritten kaputt, weil sie noch nicht gut genug getrennt sind. Und dieser Schritt war einfach ganz, ganz heikel bei dem ganzen Prozess.
Das heißt, da hat man den Vorteil haben müssen, dass man das außerfindet, wann,
genau,
ist jetzt der richtige Zeit, weil dass man irgendwo draufdruckt und jetzt, wenn es grün ist, geht's und solange es rot ist, geht's nicht.
Nein, leider. Also da musste man wirklich ganz viel Erfahrung haben. Diese Erfahrung fehlt uns heutzutage einfach völlig. Und ich baue jetzt seit viereinhalb, vier Jahren Flachs an und ich habe jedes Jahr wieder die Möglichkeit, es zu testen und man arbeitet sich dran hin, aber man muss es sehen und spüren und einmal wirklich mitbekommen und es hängt einfach vom Klima ab, vom Wetter ab. Ich kann nicht einmal sagen, wirklich 2 Wochen und dann ist er fertig, sondern es kommt so stark darauf an, wie einfach unsere Umgebung ist, damit man dann sagen kann, ja, jetzt ist er fertig oder nein, er braucht noch ein bisschen. Also das war der nächste Schritt. Wir haben inzwischen den Flachs schon mal ausgesät, wieder reingeholt, wieder rausgebracht. Jetzt stömen wieder auf, dass er trocknen kann und bringen ihn wieder heim. Und der nächste Schritt ist dann, dass man wirklich die Fasern gewinnt. Und das nennt sich dann Brecheln oder Brechen. Da wird dann die Faser auf einem Holzgerät mit sehr, sehr viel Armkraft gebrochen, damit diese Holzspäne, die wir zuerst von den Bakterien so schön lose gemacht haben, wirklich runtergehen. Dann hat man schon fast Haare in der Hand. Dann kleben aber nur die ganzen Schäben, heißen die. Die kleben nur an den Fasern dran. Dann wird geschwungen, kommt ein Schwingmesser, ein hölzernes Schwingmesser, wo man diese Fasern damit schlägt, damit diese Schäben rausfallen. Und nach dem Schwingen wird dann gehechelt. Also der Hechelkamm ist eine Bürste mit spitzen Zinken. Und da wird der Flachs drüber gezogen, damit er noch feiner wird und damit die kürzeren Fasern, die da drinnen sind, noch rausfallen. Und schlussendlich haben wir dann nach diesen ganzen vielen Schritten, haben wir dann Langflachs, die Zöpfe, die ihr da hier auch sehen könnt. Das ist dann schon quasi die Premium-Qualität, die in diese Truhen auch gegeben wurde. Aber das ist ungefähr ein Drittel von dem, was man geerntet hat. Und zwei Drittel sind das sogenannte Werk. Das ist das kürzere Material, das schmutzigere unter Anführungszeichen, wo eben noch Holzteile mit drinnen sind. Und aus dem Werk hat man fast alles hergestellt, was im bäuerlichen Alltag so vonnöten war. Von Säcken über Planen, über, haben es auch verwendet, genau, die Installateure haben es verwendet. Aber die langen Fasern waren eher so das war das Wenigere. Und die sind dann entweder verkauft worden oder aufgehoben worden bis zum Spinnen.
Ist das nicht das, was man auch Schäben nennt?
Die Schäben sind diese Holzteilchen, die im Flachs drinnen hängen. Und da kommt ihr vielleicht, oder vielleicht kommt jetzt irgendwer auf die Idee, ja, da gibt's ja auch so ein geflügeltes Wort, wenn man zu wem sagt, du bist schäbig. Und genau daher kommt dieser Begriff schäbig, weil diese Textilien, die aus Flachs gemacht worden sind, ja noch Schäben enthält, die waren so die minderwertigeren Textilien. Und wenn jemand ein Kleidungsstück getragen hat, wo Schäben noch drin waren, dann kann ich zu der Person sagen, du bist schäbig. Und am Anfang war das nur ein beschreibender Begriff, der hat schäbige Kleidung an. Aber irgendwann hat sich das dann gewandelt und es war dann klar, dass diese Person, dass nicht die Kleidung schäbig ist, sondern heutzutage sagen wir halt, wenn man sagt, das ist schäbig, dann meinen wir ja nicht, oh, der hat Leinen an, wo noch Holz drinnen hängt.
Okay. Eher sowas wie B-Qualität.
Genau.
Darf ich jetzt nur mal wiederholen, weil alles, was du uns erzählt hast, ist jetzt eh schon so viel, dass man sieht, wie mühsam das wirklich war. Also, am 100. Tage wird ausgesät, ungefähr 100 Tage später darf man dann Haare fangen, also ernten, dann wird getrocknet, dann wird geriffelt, dann wird geröstet, dann haben wir Brecheln, Schwingen und Hecheln.
Und dann haben wir noch keinen Faden.
Und in all diesen Schritten ist quasi so, wenn man da irgendwann irgendwas falsch macht, zu lang wird oder zu bald tut, dann ist das Ding kaputt, oder?
Zumindest, also an manchen Stellen kann es wirklich kaputt sein, an manchen Stellen hat man einfach sehr viel schlechtere Qualität, als man das gerne möchte und auch als es dann Geld bringt. Also wenn man wirklich am Schluss was damit verdienen wollte, dann mussten alle Schritte wirklich korrekt und am richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen Werkzeug und mit den richtigen Fähigkeiten gemacht werden.
Das heißt, das war damals für die Bauern eigentlich ein Risiko, oder? Weil wenn das nicht geworden ist, dann war ja eine Existenz bedroht, oder?
Genau. Also das Mühlviertel hat wirklich, also ganz, ganz viele, viele Bauern waren zu 100% von ihrer finanziellen Absicherung von diesem Material abhängig. Wenn da ein schlechtes Jahr war, dann war das wirklich eine Katastrophe.
Weil ich irgendwo gelesen, in einem der Bücher, die hier liegen, die sich die Menschen, die hierher kommen, auch anschauen können, habe ich gelesen, dass in etwa alle 7 Jahre mit einem Ernteausfall fast zu rechnen war.
Kann ich jetzt so fürs Mühlviertel nicht ganz genau sagen, aber grundsätzlich war es immer ein Risiko. Wenn der Regen, also ein Starkregen zu spät im Jahr auf dem Flachs niederprasselt und der sich umlegt, dann steht er nicht mehr auf und dann hat man wenig bis gar keinen Ertrag. Wenn ein Hagelschlag kommt, wenn der Boden, wenn man zu bald am selben Fleck wieder anbaut hat, dann kraukelt er ebenfalls, das mag er nicht.
Ach, wie oft muss man das wechseln?
7 bis 10 Jahre. Der Boden sollte 7 bis 10 Jahre keinen Flachs tragen, bevor man ihn wieder anbauen kann.
Aria. Das heißt, da braucht ja der Bauer relativ große Flächen, damit er das wechseln kann.
Glücklicherweise hat man relativ viel Geld verdient mit relativ wenig Flächenausmaß. Also man hat solche Streifen, sogenannte Bifang, hat man das genannt, hat man angelegt. Das waren Streifen, die so breit waren, dass man von beiden Seiten dazugreifen kann zum Jäten. Und diese Streifen haben sich immer wieder verlagert im ganzen Hof und immer jedes Jahr woanders wieder angefangen worden.
Aber das heißt, die Streifen waren 2 Meter breit?
Sowas, ja.
Also wenn ich mir das vorstelle, dass ich
genau,
da nicht lang...
Genau, circa 2 Meter.
Mhm. Genau. Und jetzt hast du gesagt, nach dieser ganzen Prozedur haben wir aber trotzdem noch keine Fäden.
Nein, da kommt das Spinnen dann ins Spiel und das gesponnen worden ist dann im Winter. Also das heißt, die Bauersfrauen haben dann so ab November die Spinnräder ausgepackt und dann ist wirklich jeden Abend mehrere Stunden gearbeitet worden, weil das Material, das man für sich selbst verbraucht hat, also das dann für Säcke, Planen oder sonst irgendwas verwebt worden ist, das musste ja erstellt werden. Also das heißt, man hat dann wirklich jeden Abend mehrere Stunden an dem gearbeitet. Meistens hat man Werk versponnen, ganz, ganz selten. Die langen Fasern, die waren in den Truhen und die sind aufgehoben worden und verkauft worden. Und nach dem Winter ist dann erst meistens genug Material da gewesen, dass man zum Weber gehen kann und sagen kann, hallo lieber Weber, ich habe für dich. Oder aber es ist in den Bauernhäusern selbst gewebt worden. Also es gab in fast keinem Mühlviertler Bauernhof war es so, dass man keinen Webstuhl gefunden hätte. Also Webstühle waren fast überall und die meisten Bauern konnten auch weben. Sie haben das Einrichten des Webstuhls hat meistens jemand anderer übernommen, ein gelernter Weber, aber dieses Durchschießen des Schiffchens, damit dann der Stoff entsteht, das haben die Bauern meistens selber gemacht.
Okay. Die Bäuerinnen vermutlich.
Nein, die Bauern.
Oh, okay.
Also Weber sind war nach wie vor männliche Arbeit, gesponnen haben die Frauen, gewebt haben die Männer.
Ah ja.
Ja, und da kommt auch noch ein Punkt dazu, wo wir schon zu einem früheren Stubengespräch anschließen können. Es hat quasi, die Arbeit wurde im Verlag gemacht oder Verlagsarbeit, oder? Hat das geheißen, oder?
Genau, also in dem Moment, wo die Menschen das verkauft haben an die Industrie, wobei man sich die Industrie jetzt nicht so vorstellen darf wie heute die Föst, sondern das waren wirklich kleinere Betriebe, aber es gab sogenannte Verleger, die sind von Bauernhof zu Bauernhof gezogen, die haben entweder vorher schon begutachtet, wie schaut das Material aus, man hat dem Bauern gesagt, so und so viel kaufe ich dir ab, das und das brauche ich, wenn es um die Fasern ging, manchmal ist dann aber auch das gesponnene Garn angekauft worden. Und da hat man dann, ist dann herumgegangen worden und hat man geschaut, wie die Qualität der Spinnerinnen ist, kann man das Garn verwenden. Und in seltenen Fällen gab es Bauern, die auch Textilien gewebt haben, die dann vom Verlag, also vom Verleger angekauft worden sind.
Okay. Ja, sehr cool. Ja, ist ein Wahnsinn. Und jetzt natürlich die große Frage: Du spinnst? Selber?
Mit Begeisterung.
Das ist ja wahrscheinlich nicht so easy, oder? Hätte ich einmal gesagt, da muss man Übung haben, oder?
Die Übung braucht man auf jeden Fall, aber das war halt früher um einiges einfacher, weil die Mädchen so mit 6, 7 Jahren an dieses Handwerk herangeführt worden sind, einfach durchs Zuschauen, weil es ja permanent passiert ist in den Bauernhöfen. Und ab 8 sind sie dann wirklich aufgenommen worden in diese Spinnerinnenkreise. Da gab es auch ganz, ganz nette Übergangsrituale. Das ist so ein bisschen so die moderne Zahnfee für Kinder, für Spinnerinnen. Ja. Also die Kinder, die zum ersten Mal wirklich mitgesponnen haben in einer Saison, die haben das erste Garn, was sie gemacht haben, ist aufs Fensterbrett gelegt worden und dann kam in der Nacht die Percht oder die Perchter und hat dieses Garn begutachtet und hat es mitgenommen. Und wenn es wirklich mitgenommen worden ist, dann lag irgendwie ein Apfel oder ein Stück Schokolade oder irgendwas am Fensterbrett und dann wusste das Kind, oh, ich darf jetzt mitmachen. Ich bin gut genug, dass ich da mitspinnen darf. Und das erste Garn, das so ein Kind produziert hat über den Winter, ist für das Seetuch verwendet worden im nächsten Frühjahr. Was ich eine sehr schöne Tradition finde, weil die Kinder auf die Art und Weise einfach eingeführt worden sind in diese bäuerliche Gesellschaft der Frauen und auch einen Auftrag hatten, einen sehr wichtigen.
Das heißt, das Seetuch herzustellen, das es möglich gemacht hat, dass im nächsten Jahr wieder genau. ein Garn produziert werden
genau.
hat.
Okay, das heißt, am Bauernhof haben wirklich alle mitarbeiten müssen, genauso wie alle Teile der Pflanze am Bauernhof natürlich genutzt wurden. Also da hat es da nichts
mehr. Nein, gar nichts, nicht einmal die Schäben.
Genau, und auf was ich hasse will, ist auf die Knackkaspel.
Ah, du willst auf dem alten Knacker aussehen.
Ja, genau.
Auch, wer, wenn nicht er?
Auch das ist so ein Begriff, den wir immer noch verwenden und wo die allerwenigsten wissen, wo er herkommt. Da hinten im Fenster steht so eine sogenannte Knackhaspel. Das ist ein Gerät, wo das Garn drauf gespult worden ist, wenn es fertig gesponnen war. Und damit man das auch verkaufen konnte, gab es einheitliche Größen von diesen Haspeln und auch einheitliche Mengen, die auf seine Haspel draufpassen. Und eine gewisse Anzahl an Umdrehungen von dieser Haspel hat ein Geräusch erzeugt. Ein Knacken oder einen Schnalz. Drum heißt auch, sind diese Garne auch zusammengesetzt aus so und so viel Schnalz, ergeben dann einen Strähn zum Beispiel. Und die Männer, die meistens waren es die alten Männer, die dann am Hof nichts anderes mehr gemacht haben im Winter, wie auf der Ofenbank sitzen und dem Treiben in der Küche so zuschauen, die sind dann dazu abgestellt worden, diese Knackkaspel zu bedienen. Und aus dem wurde dann der alte Knacker, also der, der auf der Ofenbank sitzt und die Knackkaspel bedient, damit dann aus 20 Schnalz ein Strähn werden kann.
Okay, da sieht man einfach, wie sehr die Arbeit den Sprachgebrauch geprägt hat, nicht?
Gerade beim Flachs und gerade im Textil haben wir unendlich viele Wörter und unendlich viele Begriffe, die wir heute noch verwenden und keine Ahnung haben, dass sie vom Textil kommen, weil das Textil einfach so ein unfassbar wichtiger Punkt im bäuerlichen Leben war oder generell im Leben der Menschen. Und wir haben das erst seit den 50ern komplett verloren, dass dieser Teil der Selbstversorgung einfach so wichtig war wie Kochen oder Essen oder so oder Gemüse anbauen.
Ja, weil sonst rennt man nur genauso umeinander wie der Seemann.
Ja.
Ja, da habe ich mir noch aufgeschrieben, Anzetteln zum Beispiel ist so ein Wort, oder?
Genau, das kommt vom Weben. Das Muster, das auf einem Textil entstehen soll, das hat man auf einem sogenannten Zettel notiert. Also das war einfach wie der Faden eingefädelt werden muss in diesen Webstuhl, damit dieses Muster entsteht. Das war auf dem Zettel drauf.
Okay.
Und wenn man etwas angezettelt hat, dann hat man einfach angefangen. Also eigentlich kommt es nicht irgendwas Schlechtes machen, sondern es war schlicht der Begriff vom Anfangen. Ich zettel an, das heißt, ich starte mit dem Einrichten des Webstuhls.
Ja, hingegen Scherereien war dann schon eher negativ.
Scherereien war schon eher negativ, genau, wenn man Scherereien hat, dann hat man sie verzettelt. Dann hat man nämlich beim Anzetteln einen Fehler gemacht und das Anzetteln und das Scheren, also nach dem Anzetteln kam das Scheren. Nein, vor dem Anzetteln, Entschuldigung, kam das Scheren. Und wenn man beim Scheren irgendwas falsch gemacht hat, dann tut man sich nachher beim Zetteln umso schwerer. Und Scherereien haben heißt nichts anderes, wie es etwas schwierig haben, dann wieder in die richtige, auf den richtigen Pfad zu kommen beim Weben.
Okay, und da gibt es noch unendlich viel. Was mich jetzt so interessiert, ist, heutzutage tragt ja fast keiner mehr Leinen oder viel zu wenig, sondern wir ziehen uns alle Baumwolle an, mehr oder weniger, oder Plastik.
Mhm.
Wieso ist das dann plötzlich komplett aus der...
Naja, wenn...
Nein! Ja?
Ja, wenn sich jetzt so die Schritte überlegt, was das alles bedeutet hat, bis man überhaupt beim Stoff ist, dann war es völlig klar, dass die Menschen das einfach nicht gemacht haben, weil es so toll ist und so lustig ist, sondern weil es einfach wirklich gebraucht wurde. In dem Moment, wo die Kunstfaser in den 50ern Einzug gehalten hat bei uns, wo die Baumwolle immer billiger geworden ist, war das für die Menschen eine unglaubliche Erleichterung. Man hat mit Freuden die Spinnräder rausgeschmissen, man hat mit Freuden die ganzen Geräte am Dachboden gestellt und gesagt, ich brauche das Gott sei Dank nie wieder. Wir sehen das heute oft mit so ein bisschen romantisiertem Blick und sagen, ach, wie schön die gute alte Zeit. Ich finde es auch wunderschön, dieses Handwerk zu erhalten, aber ich möchte mit keiner Müllviertlerin aus dem Jahr 1910 tauschen wollen, die sowas machen musste, um zu überleben. Und das war ein Grund, warum es so rasant gegangen ist, dass wir das alles hergegeben haben, weil die Arbeit, die dahinter steht, einfach so mit so viel Mühsal verbunden war, dass man so froh war, es nicht mehr tun zu müssen. Also das heißt, der Aufschwung der Kunstfaser und der Aufschwung der billigen Baumwolle haben halt dann diese Arbeit total verdrängt. Und heutzutage ist es immer noch so, dass Leinenarbeit wesentlich mehr Arbeit macht als Baumwolle oder Kunstfasern und es ist immer noch wesentlich mehr manuelle Arbeit dabei, auch wenn es die Maschinen inzwischen übernehmen können. Und deswegen ist Leinen nach wie vor so teuer, weil es einfach nicht zu 100% maschinisiert werden kann.
Du hast da ja erzählt, dass das die Maschinenentwicklung in der Textilbereich auf die kurzen Fasern hin durch die Baumwolle ja entwickelt wurde und ein Flachs ist halt keine kurze Faser, sondern eine lange Faser.
Genau, also die meisten Maschinen heutzutage in der Textilindustrie orientieren sich an einer Länge von 10, 15 Zentimetern, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber natürlich nicht auf 20 oder 30 Zentimeter lange Fasern. Das können die wenigsten Maschinen, das sind Maschinen, die sehr teuer sind, die sehr selten gebaut werden. Wir haben in Europa aktuell noch eine einzige Leinenspinnerei, die mit Langfasern im großen Stil umgehen kann, und die ist in Belgien, und alles andere passiert inzwischen in Fernost.
Okay, das heißt, der Riesenvorteil, den er früher gehabt hat, nämlich dass er lange Fasern gehabt hat, ist jetzt zum Nachteil geworden, weil durch die industrielle Revolution die Maschinen gebaut wurden, die auf die Baumwolle, auf die kurze Faser abgestimmt war, und somit ist der Flachs ausgeschieden.
Genau. Und heutzutage ist es halt wirklich eine Nischenfaser, die zwar immer mehr wiederbelebt wird und immer mehr Menschen schätzen sie auch wieder. Wir haben allerdings das Problem, dass obwohl wir 90% des weltweiten Faserbedarfs an Leinen in Europa produzieren, produzieren wir nur 1% des Garns. Also das heißt, es geht fast alles nach China oder nach Indien, wird dort weiterverarbeitet und kommt dann gesponnen, gegebenenfalls zu uns wieder zurück oder eben gleich als Textil. Aber wir haben die ganzen anderen Schritte nach dem Anbau alle abgegeben.
Trotzdem lernen irrsinnig viele Leute bei dir jetzt wieder Flachs herzustellen und zu verarbeiten.
Genau aus dem Grund. Genau deswegen, weil es mir so wichtig ist, das nicht zu verlieren und diesen Jahreskreis und diesen Kreislauf nicht komplett herzugeben. Das ist mir einfach unglaublich wichtig, und das ist auch mit der Grund, warum ich diese Kurse anbiete und warum Gott sei Dank immer mehr Leute sagen, ich will das einfach lernen, ich will wissen, wie das geht.
Aber wer macht jetzt heute noch Faser, die du dann verspinnen kannst?
Wie meinst du das jetzt genau?
Naja, irgendwo muss ja der Flachs auch wieder herkommen, mit dem du spinnst.
Das Problem ist, dass wir haben für die Industrie, wird ja noch angebaut, in Belgien, in Frankreich, in den Niederlanden, aber für uns Handspinnerinnen und Handspinner baut niemand an. Also sprich, ich könnte jetzt schon nach Belgien fahren, dann gehe ich in eine große Fabrik und sage, ich hätte gern bitte 45 Tonnen, weil unter dem kriege ich wahrscheinlich nichts. Und das ist halt schwierig. Und deswegen,
da brauchst du wieder dein internationales Netzwerk.
Ja, da müssen wir wirklich alle wollen. Und deswegen kann man es eigentlich nur selber anbauen, wenn man selber wieder verarbeiten möchte.
Okay. Sind wir da jetzt bei einem Quadratmeter?
Da wären wir jetzt Platz. Beim Quadratmeter, genau.
Eins wollte ich nur sagen, weil es mir auch wichtig erscheint und weil es viele Leute nicht mehr wissen, die Leute, die sich keinen Flachs leisten haben können, haben dann Quant aus Brennnessel gemacht, oder?
Ja, wobei die Brennnesseltextilien um einiges früher waren. Also wir haben schon Hinweise zwischen den Kriegen, in der Zwischenkriegszeit, im Weltkrieg ist aufgefordert worden, die Menschen haben sind aufgefordert worden, Brennnessel zu sammeln. Weniger um wirklich reine Textilien rauszumachen um der Zeit, sondern es war wichtig, Wolle zum Beispiel zu strecken. Also man hat dann 2/3 Wolle, 1/3 Brennnesselfasern, damit die Wolle länger reicht. Zum Beispiel gemacht. Aber ja, die Brennnesselfaser ist eine Textilfaser, die wir seit der Steinzeit eigentlich kennen und die Menschen auch ganz, ganz lange verarbeitet haben. Das Leinen der armen Leute.
Okay. Und jetzt kommen wir aber wieder zurück zu einem Quadratmeter.
Ja. Genau, also das ist ja der Grund, warum ich hier eingeladen wurde, was mich sehr, sehr freut. Also ich habe vor 2 Jahren in Schweden ein Projekt kennengelernt, das in Schweden seit 2020 abgehalten wird, und das heißt eben 1 Quadratmeter Lein. Schweden war ein ganz großes Leinenanbaugebiet, und man wollte dort einfach den Menschen wieder zeigen, dass man mit wenig Aufwand zum eigenen Textil kommen kann. Also ohne Aufwand hat man schon, Aufwand stimmt jetzt nicht, sondern einfach mit wenig Wissen, das man vorher haben muss, sondern man kann sich durchleiten lassen durch diesen Prozess. In Schweden wurden Saatgutsäckchen ausgegeben an jeden, der wollte, für 1 Quadratmeter, und dann hat man über Newsletter, über kleinere Gruppen einfach diese ganzen Schritte, die ich vorher erklärt habe, wieder erlebt. Und ich war total begeistert, wie ich gehört habe, dass dort, dass das jedes Jahr wieder durchgeführt wird und dass inzwischen über 8000 Menschen dieses Projekt mitgemacht haben über die Jahre. Und ich wollte es unbedingt in Österreich haben. Einfach aus dem simplen Grund, weil ich glaube, dass dass es uns Identität gibt. Also die textile Identität, das, was unsere Vorfahren gemacht haben, speziell was die Frauen vor uns alle gemacht haben, und das verliert man. Textil wird selten erzählt. Es gibt selten diese tollen, heroischen Geschichten von den Textilarbeiterinnen und von den Flachsspinnerinnen, die es halt oft von anderen Handwerken gibt. Und wenn man das Textil nicht erlebt hat, gefühlt hat, die Schritte alle erlebt hat, dann nimmt man Textil anders wahr, man schätzt es nicht so hoch. Und durch dieses 1 Quadratmeter Lein gibt es jetzt die Möglichkeit, dass jeder, der möchte, über einen Quadratmeter Fläche verfügt oder über einen Blumentopf oder über ein Hochbeet sich so ein Saatgutsackerl bestellen kann bei uns. Und wir machen Videos zu jedem einzelnen Schritt. Und ganz wichtig, wir machen Videos, wo man meistens nur die Hände braucht. Also man hat ja selten Brechel, Hechel und solche Dinge zu Hause. Aber für so kleine Flächen, wie wir sie haben, reicht es, wenn man die Finger nimmt oder ein Holzstück oder einen Hammer. Also Dinge, die man einfach zu Hause hat. Und wir geleiten dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das ganze Jahr. Und im Herbst gibt es dann ein Video zum Spinnen mit der Handspindel. Also man braucht auch kein Spinnrad. Man kann wirklich das mit den einfachsten Mitteln machen. Und das letzte Video dann wird sein, wir weben ein Band. Also wir kommen wirklich vom Samen bis zum fertigen gewebten Bändchen, wenn man mitmachen will.
Das heißt, wenn man mitmachen will, dann geht man ins Internet auf www.aqmleinen.at.
1qmlein.at.
Meldet sich dann an, dann kriegt man die für ein Quadratmeter die Saatkörner.
Genau. Und dann kriegt man Zugang zu diesen Videos und kann dann ein ganzes Jahr lang Teil von diesem Projekt sein. Und wer das möchte, kann auch sich vernetzen. Also man kann auch schauen, so wie du das gemacht hast, Egon, wer ist denn jetzt da in Bettenbach oder in der Region alle dabei? Und kann dann sagen, ey, ich bin auch dabei, da mal doch gemeinsam.
Okay, ja cool. Und wenn man das machen will, dann sollte man das schnell machen, weil jetzt wird dann, sagen wir dann bald,
der 100.
Der
ja.
Kommt bald.
Ja. Ja, also wir werden unser Anmeldefenster so Mitte, Ende April werden wir das schließen, weil dann ist es wirklich an der Zeit, das zu machen. Wer später auf die Idee kommt, der kann sich natürlich dann gleich fürs Jahr drauf anmelden. Wir möchten das jedes Jahr wieder machen. Also es soll wirklich ein Projekt werden, das sich das wachsen darf und wo die Gruppe der Menschen immer größer wird, die so teilnimmt. Aber jetzt so bis Mitte April, Mitte, Ende April spätestens, und dann geht's los.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das kostet ein bisschen was.
Es kostet 25 Euro, dafür ist man ein ganzes Jahr betreut von mir.
Oh, das ist sehr
nett.
Sehr überschaubar.
Ja, was bei uns ein bisschen Kosten verursacht, ist die Zeit, weil in 2 Minuten ist da unsere Sendung. Gell?
Und es gab nur so viel zum Erzählen.
Ja, wir haben einiges nicht angeschnitten.
Ja, und es kommen auch sicher noch viele Fragen aus dem Publikum nachher. Darum mache ich es jetzt schon für die Zuhörerinnen und Zuhörer im Radio, dass ich sage, liebe Christiane, danke fürs Kommen.
Sehr
gern. Für die super Infos, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, dass auch Zuhörer angesprochen wurden, vielleicht ein Quadratmeter Lein anzubauen. Ja, danke auch ans Publikum im Bartelhaus, die da gesessen sind und zugehört haben. War wieder sehr interessant. Danke, Egon, fürs Durchführen durch die Sendung.
Ja, danke, Jochi, für deine tatkräftige Unterstützung und für die in Griff haben der Technik, auch wenn sie sich manchmal querlegt.
Ja, genau. Ich kann nur immer wieder aufrufen, dazu kommt ins Bartelhaus, hört sich die Stubengespräche an, da können noch alle Leute noch Fragen an die Vortragende stellen und auch Sachen schauen, wenn man sagt, zum Beispiel diese Flachszöpfe, die da sind.
Zum Begreifen.
Zum Begreifen, genau. Und ja, und wir gehen jetzt draußen mit einem Musikwunsch, den du gewünscht hast, nämlich, vielleicht sagst du es selber, hassen du das Lied Hemp and Flax, glaube ich. Mhm. Ja.
Geht genau um Hanf und Flachs, und das Schöne an dem Lied ist, es passt super gut zum Thema und kommt aus der Region, wo ich jetzt da studieren darf. Also es passt irgendwie alles zusammen. Viel okay. Spaß damit.
Und das Schlagzeug machen die Werkzeuge, mit denen das gemacht wird,
ja,
der Flachs.
Hoffentlich, und jetzt ist die Box auch da, und ja, danke.
Ja.
Danke fürs
Zuhören. Okay, danke.
your fatal sisters three, whose exercise is spinning, and help us to pull out these threads. But here's a harsh beginning. Wimp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. And it's hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. Your punks and pandas, everyone, come here, your loving sisters. In New Bridewell there is a mill, turns all our hands to blisters. With hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. And it's hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. Well, there's the eldest sister, she is staying with my Jonah. She can't endure the labours which have now been thrust upon her. With hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. And it's hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. Blind whipper, he attends if he sees wheels left spinning. And oh, the very matron's looks turns all our mirth the morning. Hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. And it's hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. Takes their place, strikes our shoulders nearly, strikes our shoulders nearly, strikes our shoulders nearly. Hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. Hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. Hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. Hemp and flax and toe, two toe two, two toe to row. Oh, you lusty roaring boys, come show your brazen faces. Turn your weapons to the people, shoulder out these lashes. With hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row. Hemp and flax and toe, two toe two, two toe two toe to row.
Free audio post-production by Alphonic.com.